Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm der neue Infineon-Chef Jochen Hanebeck, der im April das Ruder übernehmen wird bei dem Münchner Chiphersteller. Und außerdem der Einzelhandel zwischen Lieferschwierigkeiten und drohenden Lockdowns und der Frage, ob Rabatte überhaupt noch die gewünschte Wirkung entfalten am heutigen Black Friday. Vom schwarzen Freitag war heute Morgen auch schon auf dem Frankfurter Parkett die Rede und damit sind wir bei unserem ersten Thema. Sie haben es bei uns im Programm gehört. Es gibt eine neue Variante des Covid-19-Erregers, die im südlichen Afrika aufgetaucht ist und die noch ansteckender als die Delta-Variante und möglicherweise resistenter sein könnte gegen die bisherigen Impfstoffe. Einige Länder haben schon mit Reisebeschränkungen reagiert. Das sorgt für große Verunsicherung auch an der Börse. Frage an Dorothee Holz. Wie stark gibt der DAX denn aktuell nach?
Ja, Frau Bahner, Sie haben schon gesagt, mit dem Black Friday kennt sich die Börse tatsächlich gut aus. Das steht für einen Ausverkauf an der Börse. Diese Nachrichten über die neue Variante haben die Börsen weltweit durchgeschüttelt. Vielleicht kann man auch sagen, wachgerüttelt. Denn bis vor kurzem hat man sich hier über immer neue Rekordstände gefreut, trotz steigender Infiziertenzahlen. Neue Rekorde sind gerade sehr weit entfernt. Der DAX steht aktuell 2,7% tiefer bei 15.482 Punkten. Ein Verlust in Punkten gerechnet von 439. Am Vormittag ging es sogar um bis zu 3,5% runter. Die asiatischen Börsen haben vorgelegt. Der Nikkei beendete die Woche mit einem Minus von deutlich über 3%. In Europa hat es den spanischen IBEX und den französischen CAC 40 am stärksten erwischt. Gesucht sind stattdessen sichere Häfen. Der Euro gehört dazu. Der Euro steigt auf knapp 1,13 Dollar. Deutsche Anleihen sind gesucht. Die Umlaufrendite fällt um 6 Basispunkte auf minus 0,42%. Auch Gold kann zulegen um 1% auf 1.808 Dollar. Ja, Ausverkaufsstimmung, das erinnert an den Beginn der Corona-Krise im letzten Jahr. Das war meine erste Frage an Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei Otto Seidler.
Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass Corona zurück an der Börse ist. Man hatte fast den Eindruck in den letzten Wochen ganz besonders mit dem Allzeithoch, dass Corona fast gar keine Rolle mehr spielt und kontrolliert wird. Und jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen, dass Corona weiterhin natürlich ein Risiko ist, nicht nur für Leib und Leben, sondern eben auch für soziale und für wirtschaftliche Themen.
Sie haben es schon gesagt, in den letzten Wochen herrschte eine Sorglosigkeit, ein Allzeithoch nach dem anderen, vor allem letzte Woche. Jetzt wird alles verkauft, was nach Risiko riecht. Man nennt das Risk-Off-Mode. Das ist ja eine wirkliche, absolut drastische Gegenbewegung.
Ich bin natürlich seit 30 Jahren an der Börse und bin da mit Superlativen immer ein bisschen vorsichtig. Was wir gerade sehen ist, dass wir eine unglückliche Kombination von Bekanntwerden, einer weiteren Mutante sehen und gleichzeitig Urlaubsstimmung und Feiertagsstimmung in den USA. Weil die Märkte sind natürlich, wenn die Leute nicht an der Börse sind, nicht so aktiv sind, viel angreifbarer wie in normalen Tagen. Und wenn gleichzeitig dazu eine schlechte Nachricht kommt, dann hebelt das natürlich doppelt und dreifach an Impact auf die jeweiligen Börsen. Das wird sich in den nächsten Tagen meines Erachtens wieder dann etwas relativieren.
Aber die Nachrichten sind wirklich schlimm. Also bei uns steigen die Zahlen unaufhörlich. Und jetzt gibt es eine neue Mutante. Hier rauschen Airline-Aktien, Tourismusaktien wirklich in die Tiefe. Ist alles, was man sich erhofft hat, jetzt wieder zunichte?
Wir hatten die hohen Zahlen von Corona schon seit Wochen und die Börsen haben dabei an Allzeithoch genommen. Und jetzt kommt eine neue Variante dazu, die möglicherweise noch mal gefährlicher ist. Das muss man in der Tat erst mal abwarten, wie evidenzbelastend das wiedergegeben werden kann. Und da kommt natürlich Sorge. Und da werden all die Werte, Sie hatten es bereits gesagt, die mit Risiko zu tun haben, die ganz besonders Corona-empfindlich sind, und da gehört die Reisebranche natürlich dazu, ganz besonders dann an die Kandare genommen.
Der Handel sagt jetzt auch, wenn es einen neuen Lockdown gibt, dann wäre das für uns ein Fiasko. Kommen wir an einem Lockdown vorbei?
Das Wesentliche ist, dass wir derzeit die Zahlen weiter steigen sehen. Das heißt, bisherige Maßnahmen haben noch nicht gegriffen. Sicherlich gibt es da eine Karenzzeit, bis das dann auch wirklich wirkt, was man beschlossen hat. Aber sollte das nicht kommen, dann wird tatsächlich das Thema Lockdown immer heißer. Und dann haben wir gerade auch für den Einzelhandel und für die Gastronomie möglicherweise dann auch große Probleme auf uns zukommen.
Ich habe hier vor dem Bildschirm vor mir gerade auch den Ölpreis, und auch der Ölpreis, der rauscht dramatisch in die Tiefe, US-Leichtöl um über 6%. Das heißt, es gibt ja dann doch auch weltweit eine Sorge, dass die Konjunktur jetzt wieder massiv Schaden nimmt.
Gerade weil Sie Öl sagen, der wird auch hauptsächlich in den USA gehandelt, der Ölpreis, nämlich in Form vom Future, das ist die Weltbörse, dass die Amerikaner gerade im Urlaub sind, schlechte Nachrichten zweifelsohne vorhanden sind, nochmal jetzt schlechtere Nachrichten mit der südafrikanischen Mutante dazugekommen sind und treffen dann eben auf einen Markt, der eben besonders angreifbar ist. In einigen Tagen, wenn die Amerikaner wieder aus Thanksgiving zurück sind, dann werden wir letztendlich wirklich sehen, war es jetzt eine Übertreibung, was wir heute sehen? Oder war es dann tatsächlich ein Trend, den wir in den nächsten Tagen noch verstärkt sehen werden, nämlich einen schwachen Börsentrend?
Glauben Sie noch an eine Jahresendrallye?
Wir hatten die Jahresendrallye eigentlich schon gesehen. Wir hätten jetzt auf einem relativ stabilen Niveau über 16.000 überwintern können. Das hat sich jetzt erstmal vaporisiert heute. Ich denke, nichtsdestotrotz, dass, und darum geht es natürlich um die Bewertung, ist das heute Übertreibung, ja oder nein, dass man durchaus noch die Chance hat, tatsächlich die 16.000 wiederzusehen. Darüber hinaus glaube ich natürlich jetzt nicht, dass wir nochmal darüber hinaus eine Rallye sehen werden.
Das war Oliver Roth von Otto Seidler.
Ja, dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf die Einzelwerte heute. Die Airlines, wie stark ist denn da der Absturz?
Der ist richtig heftig. Aktien der Lufthansa büßen 10,5% ein, fielen auf ein Rekordtief. Fraport-Papiere rutschen um 10% ab. Großbritannien schränkt ja schon den Flugverkehr ein. Das führte bei Aktien der British Airways Mutter IAG zu einem Absturz von über 15%.
Welche Unternehmen sind noch betroffen?
Alle Unternehmen, die mit Reise und Luftverkehr zu tun haben. Airbus-Aktien sind mit einem Minus von 10% größter DAX-Verlierer, gefolgt vom Triebwerkbauer MTU. Und auch bei TUI dürfte der Optimismus verflogen sein. TUI-Aktien, die büßen 11% ein. Auch Bankaktien fliegen aus den Depots.
Und Gewinner liefert dieses neue Krisenszenario aber auch, oder?
Absolut. Alle Branchen, die von Corona direkt oder indirekt profitieren, legen zu. Der Laborausrüster Sartorius führt die DAX-Liste mit einem Plus von knapp 5% an. Die Sorge vor einem neuen möglichen Lockdown beflügelt wiederum Aktien der Essenslieferanten Delivery Hero und HelloFresh. BioNTech hat sich gerade gemeldet. Das Unternehmen erwartet in 2 Wochen Daten zu den neuen Varianten. Man müsse dann eventuell den Impfstoff anpassen. Die Aktien hier in Frankfurt 5% höher.
Bei Infineon wurde ein Nachfolger gefunden für Reinhard Ploss. Das hat nichts mit Corona zu tun. Jochen Hanebeck. Gleich noch mehr zu dieser Personalie im Beitrag. Gibt es darauf auch eine Kursreaktion?
Das kann man schwer von der schlechten Stimmung hier trennen. Auf jeden Fall sind die Aktien 1,8% tiefer, halten sich damit aber besser als der DAX.
Vielen Dank für diese Börseninformation an Dorothee Holz. Und von einem Black Friday an der Börse kommen wir zum Black Friday im Einzelhandel, zum Brückentag, der in den USA traditionell zum Shoppen genutzt wird, nachdem der Truthahn an Thanksgiving dann verspeist wurde. Früher bildeten sich schon im Morgengrauen lange Schlangen vor den Kaufhäusern. Heute gehen VerbraucherInnen überwiegend im Internet auf Schnäppchenjagd, auch in Deutschland und auch schon vor dem heutigen Black Friday. Doch wie gut ist die Konsumlaune noch vor dem Hintergrund einer verschärften Corona-Lage und können Einzelhändler Lieferfristen überhaupt einhalten? Konstantin Röse dazu.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft geht die Rabattjagd im Internet oder in den Fußgängerzonen wieder los. Glaubt man Umfragen, dann will jeder zweite Deutsche ein Schnäppchen machen. Auch in diesem Jahr steht besonders der Black Friday im Fokus. Nele, 29 Jahre aus Berlin, liebt auch die Schnäppchenjagd.
Da schlägt dann relativ schnell auch erstmal mein Rabattherz hoch. Dass ich dann wirklich einen Kauf tätige, ist eher abhängig davon, ob ich das dann auch wirklich benötige.
Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat errechnet, dass Verbraucher in diesem Jahr durchschnittlich 340 Euro am Black Friday ausgeben wollen. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr.
Wir werden wieder einen enormen Ansturm sehen.
Erwartet auch Jürgen Seitz, Marketingprofessor an der Hochschule der Medien Stuttgart.
Es ist nicht so, dass durch Covid die Lust verloren gegangen ist am Kaufen, ganz im Gegenteil. Aber wir sehen eben ganz klar, dass wir durch diese Lieferengpässe dieses Mal ein Black Friday haben werden, wo wir weniger Blockbuster-Schnäppchen haben werden.
Mit den sogenannten Blockbustern sind vor allem teure Elektronikartikel gemeint, also Spielekonsolen, Fernseher oder Haushaltsgeräte. Doch wegen Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten kann es bei diesen Artikeln zu Problemen kommen. Der Handelsverband Deutschland rechnet zum Black Friday trotzdem mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Euro. Nicht unerheblich für die Unternehmen, sagt David Kohl, Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär.
Man darf nicht vergessen, es wird eben in diesen Wochen und auch zum Jahresende sehr stark, sehr viel konsumiert, auch als Anteil im Gesamtumsatz. Und das ist natürlich für die Firmen extrem wichtig.
Verändert hat sich auch das Kaufverhalten vieler Menschen hin zum Online-Shopping, erklärt Jürgen Seitz von der Hochschule der Medien.
Wenn man sich einmal einzelne Anbieter ansieht, dann kann man schon ganz klar sagen, dass wir eine dauerhafte Veränderung im Kaufverhalten haben. Das heißt, klassische Online-Player, Multichannel-Player, die viel mehr im Stationären gemacht haben, haben enorme Online-Kundschaft aufgebaut.
Auch eine Folge der Corona-Pandemie, wovon Mediamarkt Saturn, Modehändler Zalando oder Online-Riese Amazon stark profitieren. Das Nachsehen hat der stationäre Einzelhandel, der auch jetzt befürchtet, dass wegen steigender Corona-Zahlen die Menschen lieber zu Hause bleiben. Nele aus Berlin bekommt fast das gesamte Jahr Rabatte und Schnäppchen angeboten. Für sie ist das mittlerweile aber auch etwas nervig geworden.
Ich finde es schon Wahnsinn, wenn jetzt Unternehmen mich die ganze Zeit zubombardieren mit Rabatten, hier noch ein Gutscheincode und da noch Freunde werben und heute alles nur die Hälfte. Manchmal schreckt mich das dann auch wieder ab.
Sagt eine Konsumentin zum heutigen Black Friday, die Konstantin Röse gesprochen hat. Und wir kommen nochmal zu Infineon, zu einem Unternehmen, das von der Chip-Krise profitiert. Halbleiter sind händeringend gesucht und davon profitieren die Münchner. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Gewinn von Infineon auf 1,17 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Ein guter Zeitpunkt, um zu gehen, dachte sich wohl Infineon-Chef Reinhard Ploss, der eigentlich noch hätte etwas länger bleiben können. Nun wird Jochen Hanebeck schon im April übernehmen, der, wie Michael Watzke beobachtet hat, schon ganz gut eingearbeitet wurde.
Neulich bei der Jahrespressekonferenz von Infineon fragte ein Journalist nach geplanten Investitionen. Unternehmenschef Ploss, der gerade ein halbstündiges Eingangsstatement gehalten hatte, wollte die Frage gleich beantworten. Aber Jürgen Hanebeck, der Chief Operations Officer, der neben Ploss saß, hatte den Mund schon zur Antwort geöffnet. Also sagte Ploss kumpelhaft:
Jochen, komm, wir teilen uns ein bisschen auf und du investierst dafür.
Die Aufteilung mag ich.
Hanebeck dürfte auch die Aufteilung mögen, die der Infineon-Aufsichtsrat für die zukünftige Unternehmensleitung beschlossen hat. Noch Chef Reinhard Ploss, dessen Vertrag eigentlich bis Ende 2022 läuft, gibt vorzeitig ab, obwohl er in besagter PK gesagt hatte:
Jetzt, ich bin ja noch ein Jahr da, mal alles mit langsam.
Nun geht alles deutlich schneller bei Infineon. Hanebeck, der für die wichtigen Abläufe im Unternehmen und damit vor allem auch für Investitionen zuständig ist, übernimmt schon im April. Hanebeck will die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von den geplanten 13% nach oben schrauben.
Wir haben immer gesagt, dass wenn wir stärker wachsen, werden wir auch stärker investieren. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die beiden Jahre zusammennehmen, das letzte Geschäftsjahr und dieses Jahr, dann passt das sehr gut zusammen, wenn Sie die beiden Wachstumsraten nehmen und dann eben auch die Investitionsraten. Dann nehme ich gleich die 130-Nanometer-Frage.
Diese Frage wollte eigentlich Ploss beantworten, aber Hanebeck übernahm dann schon mal. Der 53-jährige Elektrotechniker ist ein selbstbewusster und zupackender Manager. Wo Ploss bei Infineon der Forscher war, ist Hanebeck vor allem der Forsche. Er zieht das Geschäft an sich. Das war schon immer so, seit der gebürtige Dortmunder Hanebeck 1994 bei Infineon anfing, als Entwicklungsingenieur bei den Speicherchips. Seitdem ist Hanebeck Infineon treu geblieben. Aufsichtsratschef Wolfgang Eder betont, Jochen Hanebeck habe bereits über viele Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen wesentlich zum profitablen Wachstumskurs beigetragen. Hanebeck führte mehrere Jahre lang die Autodivision von Infineon, den größten und wichtigsten Bereich der Münchner. Seit 2016 ist er Chief Operating Officer und damit vor allem für die Werke von Infineon verantwortlich. Zuletzt eröffnete er im September eine neue Fabrik für Leitungshalbleiter in Villach, 3 Monate früher als geplant. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ploss ist seit 2012 Infineon-Chef. Er hat die milliardenschweren Übernahmen der US-Rivalen International Rectifier und Cypress geleitet, mit denen Infineon in die Top 10 der Halbleiterindustrie vorstieß. Der Aktienkurs seines Unternehmens von derzeit rund 41 Euro hat sich in den knapp 10 Ploss-Jahren fast verzehnfacht.
Über den Chefwechsel bei Infineon Michael Watzke. Nun steht es fest, Cem Özdemir wird Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung. Es fehlt nur noch die Zustimmung der Grünen-Mitglieder. Fest steht aber auch, der neue grüne Agrarminister wird keinen großen Auftritt haben auf der Grünen Woche. Die Agrarmesse dient ja auch immer als politischer Jahresauftakt, aber 2022 fällt sie aus, pandemiebedingt. Aus Berlin berichtet Carsten Zumack.
Auch im kommenden Jahr wird es keine internationale Grüne Woche geben. Die Veranstalter haben die weltgrößte Agrarschau, die am 21. Januar in Berlin beginnen sollte, am Vormittag abgesagt. Unter den gegebenen Voraussetzungen wie Masken und Abständen ließen sich die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher nicht erfüllen, teilte der zuständige Messeprojektleiter Jäger mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen mit. Die Internationale Grüne Woche lebe von Begegnungen, Ausprobieren, Entdecken und Schmecken. Dieser Erlebnischarakter sei in der vierten Pandemiewelle nicht umsetzbar, deshalb die Absage der Agrarschau. In diesem Jahr gab es ebenfalls wegen Corona nur eine digitale Ausgabe der Grünen Woche. Im kommenden Januar sollte sie wieder mit Besuchern als 2G-Veranstaltung stattfinden. In den vergangenen Tagen allerdings hatten erste Bundesländer und Verbände ihre Teilnahme abgesagt. Die gleichzeitig geplante Fruchthandelsmesse Fruit Logistica wurde auf den April verschoben.
Aus Berlin berichtete Carsten Zumack. Seitdem die Social-Media-Prominente und Hotelerbin Paris Hilton in einer Dokumentation beklagte, wie sie als Jugendliche in einem Internat seelisch und körperlich misshandelt wurde, ist in den USA die Aufmerksamkeit für eine sehr spezielle Branche gestiegen, die Troubled Teen Industry. Sie gehört zum Betätigungsfeld der Anbieter von übersetzt verhaltensbezogenen Gesundheitsdienstleistungen und richtet sich speziell an junge Menschen, die in irgendeiner Form als auffällig gelten. Aus Mitteln der staatlichen Versicherung oder den Portemonnaies betuchter Eltern ist so ein Geschäftsmodell entstanden, das einige Fragen aufwirft. Den Marktführer der Troubled Teen Industry, Acadia, stellt Heike Wipperfürth im Firmenporträt vor.
Keine Drogen, kein Alkohol und keine Türen, die sie hinter sich zuknallen können. So preist dieser Werbespot von Acadia Healthcare ein Wildniscamp für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche an und verspricht schnelle Besserung. Mit über 60 Internaten, Wildniscamps und psychiatrischen Krankenhäusern für junge Leute ist Acadia Healthcare einer der größten Anbieter in den USA in der 50 Milliarden Dollar schweren Troubled Teen Industry, auf Deutsch etwa gestörte Teenagerbranche. Und sie wächst weiter, obwohl der US-Bundesrechnungshof Government Accountability Office schon vor 13 Jahren vor betrügerischen Marketingpraktiken und Missbrauch warnte. Acadia-Leiterin Deborah Osteen fühlt sich nicht von der Kritik betroffen.
We will continue to focus on providing the highest quality of patient care.
Das Unternehmen werde sich auch weiterhin auf Patientenbetreuung auf höchstem Niveau konzentrieren und sein Marktpotenzial erweitern, sagte die 65-Jährige kürzlich auf einer Quartalskonferenz. Sie leitet das börsennotierte Unternehmen aus Tennessee mit über 20.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Dollar seit 3 Jahren. Egal ob süchtig, psychisch krank oder einfach nur rebellisch. Tausende von jungen Leuten werden jährlich in den USA in Internate oder Camps geschickt und dort oft mit Beruhigungsmitteln und rabiaten Erziehungsmethoden traktiert. Eine lukrative Angelegenheit. Die Einrichtungen verlangen von den Eltern Gebühren von bis zu 100.000 Dollar pro Jahr. Oder oft werden Gebühren von der staatlichen Krankenkasse Medicaid bezahlt. Doch während Kritiker Acadia als Profiteur des Leidens bezeichnen, erschließt Deborah Osteen neue Einkommensquellen.
We have had very steady referrals from the ERs.
Notaufnahmen überweisen jetzt ständig Patienten an uns, sagte sie. Aus gutem Grund. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die Zahl der Notfallaufnahmen der 5- bis 11-Jährigen während der Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr um 24% gesteigert, die der 12- bis 17-Jährigen gar um 31%. So steigt der Zustrom an Klienten der Troubled Teen Industry, obwohl ehemalige Schüler und Schülerinnen wie Paris Hilton über schlimme Missbrauchserfahrungen berichten. Ich war in 4 verschiedenen Anstalten. Sie nannten sich emotionale Wachstumsschulen, aber ich wurde körperlich, emotional und mit Worten misshandelt. Andere um mich herum wurden sexuell missbraucht. Ich wurde gewürgt und geschlagen, sagte die prominente Hotelerbin in einem Interview mit der Washington Post. Verzweiflung ohne Menschenwürde. So beschrieb das US-Netzwerk Rechte für Behinderte kürzlich die Missstände in der Branche und berichtete unter anderem über Verletzungen und erzwungene Isolation, auch bei Acadia. So wurde eine Acadia-Einrichtung für Jugendliche in New Mexico vor 2 Jahren nach Vorwürfen der körperlichen Misshandlung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern geschlossen. Das Mother Jones Magazin, eines der großen überregionalen Magazine in den USA, wirft Acadia-Anlagen in Michigan und Indiana Personalmangel und Gewalt gegen Kinder vor. Acadia reagiert auf die Vorwürfe gelassen. Der Konzern würde jeden Tag Leben ändern und sogar Leben retten, ließ er Mother Jones ausrichten. Doch Sarah Golightly, eine Doktorandin in Soziologie an der Universität von Edinburgh und früher selbst Schülerin in einem Internat für schwer erziehbare Kinder, sieht das anders. Wir wissen, dass es in der Branche zu wirklich schädlichen Praktiken kommt, aber ohne angemessene Regulierung und unangekündigte Inspektionen gibt es keine Qualitätskontrolle und Eltern haben keine Ahnung, was wirklich vor sich geht. Der Firmenjäger Reef Ward aus Chicago gründete Acadia Healthcare vor 16 Jahren und kaufte reihenweise Einrichtungen aus der Branche der Behavioral Healthcare Services auf, übersetzt verhaltensbezogene Gesundheitsdienstleistungen. Sein größter Coup gelang ihm 2014. Für 1,2 Milliarden Dollar übernahm er 140 Anlagen der CRC Health Group, darunter 30 für schwer erziehbare Kinder. Mit Erfolg, nur ein Jahr später stand Acadia an 6. Stelle auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Fortune-Magazins. Ward kassierte über 500 Millionen Dollar vom Verkauf seiner Aktien. Doch vor 2 Jahren musste das Unternehmen eine Strafe von 17 Millionen Dollar zahlen, weil es Medicaid bei der Abrechnung von Drogentests in West Virginia betrogen und zu viel berechnet hatte. Geschadet hat dies Acadia kaum. Gemeinsam mit der Krankenhauskette Geisinger Health will es nächstes Jahr ein psychiatrisches Krankenhaus für Kinder und Erwachsene in Pennsylvania eröffnen. So wächst die Troubled Teen Industry weiter. Bislang werden Forderungen nach strengerer Regulierung und mehr Kontrolle, wie sie Expertin Sarah Golightly äußert, kaum gehört. Und auch bittere Anklagen von Prominenten wie der Hotelerbin Paris Hilton ändern bis jetzt nur wenig.
Das US-Unternehmen Acadia und die Troubled Teen Industry stellte Heike Wipperfürth vor. Zur Wirtschaftspresseschau und damit zum Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.
Das Handelsblatt blickt auf die FDP. Tatsächlich hat die FDP unter Lindner begonnen, ihren programmatischen Horizont neu zu vermessen. Der Prozess ist längst nicht abgeschlossen, aber es besteht die Chance, dass an dessen Ende eine Partei steht, die sich jenseits der Debatte verortet, wie viel netto vom Brutto bleibt. Eine, die politische Freiheit und individuelle Verantwortung für komplementär hält und sich des notwendigen Dualismus zwischen Wirtschaftsliberalismus und Bürgerrechtsliberalismus bewusst ist. Wenn solches Gedankengut in die Regierungsarbeit der neuen Koalition einfließt, profitiert auch das Land. Und das wäre ohne Zweifel auch ein großes Verdienst des FDP-Chefs. Nur wird FDP-Chef Christian Lindner nach seiner ebenso spektakulären wie hasenfüßigen Machtverweigerung bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen diese Chance nutzen? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an, es besteht kein Zweifel, dass der Umbau der Wirtschaft hin zu klimaneutralen Produktionsverfahren und Produkten eine zentrale Aufgabe der nächsten Bundesregierung ist. Aber es ist nicht die einzige. Wie oft wurde in den vergangenen Jahren beklagt, dass Deutschland kein Amazon, kein Google, kein Facebook hervorgebracht hat. Dass SAP die letzte Neugründung von Weltrang war. Ein Unternehmen, das in den 70er Jahren gegründet wurde, wohlgemerkt. Im Zuge der Corona-Krise ist mit dem Impfstoffhersteller BioNTech zwar ein weiteres Unternehmen hinzugekommen, dessen Produkte weltweit gefragt sind. Das ändert aber nichts daran, dass die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft ausbaufähig ist. Anders als in der Klimapolitik bleiben die Pläne von SPD, Grünen und FDP diesbezüglich bislang jedoch vage. Die entsprechenden Passagen im Koalitionsvertrag sind eine Ansammlung von Allgemeinplätzen. Von einem neuen Gründergeist ist die Rede, von digitalem Aufbruch und Freiräumen für Innovationen. Doch mit Inhalten werden diese Schlagwörter selten gefüllt. Die Nürnberger Nachrichten blicken auf eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, das die Rechte von Verbrauchern bei zu langsamen Anschlüssen stärkt. 3 Bier bestellen, 2 serviert bekommen und am Ende trotzdem für 3 bezahlen, das würde sich im Restaurant kaum ein Gast bieten lassen. Wenn es um den Interneteinschluss geht, sind die Deutschen ungleich gutmütiger. Sie zahlen, so hat es die Verbraucherzentrale herausgefunden, oftmals gut 10 Euro im Monat zu viel, weil ihr Provider die versprochene Geschwindigkeit nicht liefert.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.